Ich lade euch wieder herzlich ein. Zuerst einmal die Lektion, den Lehrteil. Ihr wisst ja, ich will euch trimmen. Ich möchte aus euch mündige Christen machen, selbstständige Christen machen, Christen, die auf ihre eigenen Füße stehen können, die wissen, was sie glauben, was sie wollen, was sie sind, was sie können und was sie werden. So, und wir möchten eine super starke Christin sein im Herrn. Und deshalb ist die Unterweisung im Wort Gottes sehr wichtig. Zuerst einmal, ich lade euch ganz herzlich ein für morgen. Morgen habe ich ein sehr gutes Thema, das Gott auf mein Herz gelegt hat. Vielleicht ist jemand, der das ganz besonders, dieses Wort Gottes braucht. Wo ist Gott in schweren Zeiten? Wo ist Gott, wenn es dir dreckig geht? Wo ist Gott, wenn du Probleme hast? Wo ist Gott, wenn du krank bist? Wo ist Gott, wenn du Schwierigkeiten hast? Wenn du angefochten bist, lässt er dich da in Stich? Wo ist er? Wo ist Gott, wenn du schwere Zeiten durchmachen musst? Wo ist er? So, dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen, jetzt am Sonntag, morgen früh 10 Uhr, am Freitag, den 16. Februar, also nächsten Freitag, haben wir das Thema Befreiung aus dem Netz des Okkultismus. Ich bin erschüttert, in wie viele Netze sich Christen verstrickt haben, Netze Satans. Ganz gar nicht bewusst, gar nicht beabsichtigt. Da sitzt du im Fernseher und nimmst teil am Tischrücken. Und dann hast du schon Tischrücken, okkulte Sitzungen in deinem Wohnzimmer. Musst du gar nicht aus dem Haus gehen. So unbeteiligt, unbedarft, und dann bist du belastet und manche wundern sich. Sie können nichts mehr hören, nichts mehr sehen von Gott. Die Kanäle sind verstopft für die Wirklichkeit Gottes. So, und alle Zufluchtkanäle sind zu. Ohren, Augen und Sinne, du vernimmst nicht mehr viel vom Reich Gottes, weil der Teufel es fertig gebracht hat, dich zu blockieren. Befreiung aus dem Netz des Okkultismus. Denk an ein Spinnennetz und da kommt so eine Fliege rein und je mehr sie versucht, sich abzustrampeln, desto mehr wickelt sie sich ein. Und die Spinne hat so viel Zeit. Spinnen sind ganz langsame Tiere. Und dann aber mit der Zeit saugt der Teufel dir die letzte Kraft aus. Und dann die Lehre wird sein, hüte dich vor Extreme. Also Extreme, das sind Gefahren für Christen. Sowohl Liberalismus als Konservatismus, also diese beiden Extreme, die sind gefährlich. Pharisäer und Schriftgelehrten, so, die sind ganz gefährlich. Also wir sollen die Mitte, diese goldene Mitte finden. Über das werde ich dann in der Lehre sprechen. Dann ist am Samstag Frauentag, um 10 Uhr ist Gebetsfrühstück und um 19 Uhr offener Abend mit Frau Jakub aus Aschaffenburg. Am Ausgang gibt es irgendwo Einladungszettel. Das nur nebenbei. So, heute Abend entdecke deine wahren Stärken. Bist du wirklich stark? Hast du Stärken oder bist du ein Schwächling? Dass du nur sagst, also ich bestehe nur aus lauter Schwächen. Welche Stärken hast du so an dir? Entdecke deine Stärken. Ich habe festgestellt, viele Christen arbeiten immer nur an ihren Schwächen. Ist es vielleicht auch richtig, dass wir das, was noch nicht so ist, ein bisschen mehr aufpeppeln, Frischzellenkur beiführen, so uns motivieren. Aber ich möchte sagen, es ist verkehrt, die Energie zu verschleudern mit Schwächen. Manche sind stolz auf ihre Wunden, stolz auf ihre Schwachheiten. Oh, die Schwachen muss man tragen. Weißt du, was man manchmal manchen Schwachheiten geben müsste? Eine Ohrfeige. Manchen Schwachen, die immer nur schwach sein wollen, immer bemitleidet. Ach, du Ärmste. Ich werde nie vergessen, wie ich für jemanden einmal betete. Der kam nach vorne und ich soll für ihn beten. Lieber Gott, mach ihn gesund. Und ich leg so glaubensvoll meine Hand, will gerade ihn berühren. Dann packt er mich an der Hand ganz stark. Also ich dachte, der wäre ein schwacher Mensch. Aber da hat ganz stark zugepackt. Sagte, Pastor, bevor du mit mir betest, bete so, dass ich geheilt werde, aber noch meine Rente behalten kann. So. Weißt du, wenn manche gesund wären, dann hätten sie nichts mehr zu jammern und nichts mehr zu klagen. Und deshalb, manche fühlen sich sauwohl in ihren Schwachheiten. Und ich habe für Schwachheiten nichts übrig. Ich habe für Schwache nichts übrig. Ich trage Schwachheiten. Ich weiß, wir werden manchmal schwach und so weiter. Aber wenn jemand drin sich sauwohl fühlt in Schwachheiten, das ist nicht normal. Der muss gerüttelt werden, geschüttelt werden, an einem Stecken hochgezogen werden und gesagt, so jetzt mein Freund, jetzt werde ich stark. Also Schwachheiten werde ich nicht pflegen und ich werde auch keine Schwachheiten unterstützen, in keiner Art und Weise. So Wunden lecken. Manche Leute werden nie fertig mit den Wunden lecken. Ach, was die mir angetan haben. Wir nachher das Thema Vergebung haben. So, da werden wir mit Wunden lecken aufhören. Entdecke deine Stärken. Was kannst du wirklich gut? Was liegt dir? Was ist dein Wunsch? Wozu du keinen Wunsch hast, da werden dich keine 10 Pferde dorthin bringen. Wenn du keinen Willen hast, wenn du nicht willst, dann wird nichts passieren. Entdecke deine Bestimmung. Zu was bist du da? Wenn ich hier diesen Bleistift nehme, dann werde ich ganz schnell rausfinden, wozu der da ist. Der ist zum Schreiben da und nicht zum Konservendosen öffnen oder Schuhe putzen oder als Lippenstift zu verwenden. Dieser Schreiber ist zum Schreiben da. Oder wenn eine Hausfrau schnell irgendein Gerät in die Hand nimmt, sie weiß ganz schnell, wozu das eine und das andere da ist. Wozu ist dein Leben da? Wozu bist du von Gott geschaffen worden? Was ist der Wille Gottes mit deinem Leben? Es geht nicht heute Abend für mich um narzisstischen Größenwahn, Ideen, sondern zu erkennen, was deine Berufung ist. Gestern haben wir das schöne Thema gehabt, von Begabung zu Befähigung. Und jetzt entdecke deine Stärken. Wir haben 2 Seiten in uns. Eine kindliche, schwache Seite und eine andere, die erwachsene, die dominante Seite. Und das ist unsere Struktur, diese starke, erwachsene, dominante Seite, unsere Struktur. Wozu bist du da? Wozu bist du geschaffen? Ein Bauer hat einmal erzählt, wissen Sie, im Winter, da denke ich oft an die Sommerernte, sagt er. Und da sehe ich, wie ich die Sense schwinge, wie ich die Felder niedermähe. Aber dann kommt der Sommer und ich arbeite nur eine Stunde und dann bin ich schon erschöpft. Und das Rückgrat tut mir weh. Aber in Gedanken, nicht was du in Gedanken bist, bist du wirklich, sondern was bist du wirklich? Also entdecke deine Stärken, was du wirklich bist. Es lässt sich so leicht und schön das Gras und Korn mähen, wenn noch keines da ist. So, es lässt sich so schön predigen, es lässt sich so schön Gott dienen, wenn du das nicht tust. Aber tu mal und dann merkst du, was es kostet. Es lässt sich leicht glauben, wenn keine Probleme da sind. Es lässt sich leicht lieben, wenn du keine Feinde da hast oder solange noch keine Feinde da sind. Oder es lebt sich so einfach, solange es keine Schwierigkeiten da sind. Aber unser Glaube und unsere Kraft wachsen, wenn wir anfangen, unsere Fähigkeiten, unsere nicht Unfähigkeiten, sondern unsere Fähigkeiten positiv einzusetzen. So, was kannst du wirklich? Vielleicht nimmst du jetzt einen Zettel und versuchst mal so 5 Punkte aufzuschreiben, für dich ganz persönlich oder in deinen Gedanken dir zusammenlegen. Was kannst du wirklich gut? So, vielleicht kann jemand gut kochen, vielleicht kann jemand gut zuhören, vielleicht kann jemand gut denken, vielleicht kann jemand gut lesen, vielleicht kann jemand... Was kannst du wirklich gut? Das sind Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten, finde 5 schöne Punkte in deinem Leben und du wirst merken, was du alles kannst. Die Schweizer, ich will dir von der Schweizer, ich habe 2 Jahre lang in der Schweiz gewohnt und habe viel Gelegenheit gehabt, die Schweizer kennenzulernen. So komme ich heute nicht, komme ich morgen, das sind so diese Talmenschen, die in der Schweiz, aber sind dann ganz liebe Kerle trotzdem. Dort gibt es in der Schweiz viele Täler und in diesen Niederungen leben viele Menschen. Fast alle Schweizer leben in den Niederungen. Und wenn du die Schweizer genau anschaust, sie sind ein bisschen langsam, haben ein bedrücktes Wesen. Die meisten Schweizer haben Kröpfe und sind sehr leidend. Das sind Schweizer. Also die sind also, deshalb haben sie auch sehr gute Neigung zu den Heilpraktik und so weiter. Aber in der Schweiz gibt es gleichzeitig Menschen, die nicht nur in der Niederung leben, sondern Menschen, die Berge besteigen und sind gesunde Menschen. Und unter diesen gesunden Menschen, die ihre Fähigkeiten wirklich gebrauchen, nicht nur im Tal so easy life, leichtes Leben führen, sondern die auf den Bergen kraxeln, so Bergkraxler, die sind gesund, vor allem, weil sie sich herausfordern. Also, entdecke deine Stärken, fordere dich heraus. Was es auch immer sein mag, besteige Gipfel, Berge in deinem Leben. Entdecke, das darf ich ein bisschen vielleicht nur age-mäßig reden, entdecke das Kraftwerk Gottes in dir. Halleluja. Darf ich das so sagen? Entdecke das Kraftwerk Gottes in dir. In dir steckt etwas drin. Entdecke nicht die Quellen, die dir Energie rauben, das Negative, sondern entdecke das Positive, das Starke in dir, das Kraftwerk, das die Energien in dir freisetzen. Entdecke deine inneren Kräfte, deine emotionelle Kraft, Die Kraft zum Lächeln zum Beispiel oder die Kraft an Erfolg zu glauben, diese Stärken, so dieses Optimistische. Sei doch nicht immer, gestern habe ich von Eulen und Lerchen gesprochen. So, es gibt Menschen, für die gestern Abend nicht da waren, es gibt Uhu-Christen und Lerchen-Christen. Uhu-Christen, die sind immer deprimiert, immer niedergeschlagen und die leben nur nachts. Oder die leben erst nachts im Dunkeln auf und so weiter. Aber die Lerchen, die schwingen sich hoch in der Höhe so. Halleluja, das sind Pfingstler. Lerchen sind Pfingstler. Die kreisen da hoch und die kommen da auf der Halleluja-Höhe so über Wolken. Und dann so eine Lerche im Winter, wenn der Boden gefroren ist, die kümmert sich nicht so sehr. So entdecke die Kraft in dir, diese innere Kraft. Vom David heißt es, David ermannte in dem Herrn. Und zwar in einer Stunde, als es darum ging, mit dem Goliath den Kampf aufzunehmen. David war von Jugend an, der plötzlich spürte, als er Goliath, den Riesen vor sich sah, der das Heer Gottes so verspottet und verlachte, plötzlich entdeckte er seine wahre Kraft. Ich bin doch gesalbt. Samuel hat vor 5 Jahren mir Öl auf mein Haupt gegossen. Ich bin eigentlich König. Eigentlich, wenn der Saul das nicht macht, muss ich das machen. Und David rafft sich auf und David fängt an, er ermannte sich mit dem Herrn. Ich kann mir so gut vorstellen, wie der macht das. So. So, liebe Seele, jetzt. Und dann nahm er seinen Stein und seine Schleuder und dann fing er an. Er war Scharfschütze. Das waren die Scharfschützen von damals, die Steinschleuderer. So die Scharfschützen. Und er war so ein Scharfschütze und zuerst hat er auf Spatzen geschossen und dann hat er auf Goliaths geschossen. Und du solltest deine wahre Stärke entdecken, was du kannst. Du solltest nicht in der Ritterrüstung des Sauls gehen. Ich weiß ja, der König Saul hat ja angezogen und hat gesagt, David, das kannst du nicht. Der Mann ist Kriegsmann von Jugend an. Du hast noch gar keine Erfahrung mit Krieg. Der kennt sich aus. Ziehe wenigstens Rüstung an. Und er konnte in der fremden Rüstung nichts tun. Du solltest niemand kopieren. Entdecke deine Stärke. Kopiere niemand. Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, jeder Mensch wird als Original geboren und stirbt als Kopie. So die meisten Menschen, gestern sagte ich von 2% von den besonderen Lerchen, und 98% von den Unwissenden, Mitläufer, die keine Ahnung haben. 2% wissen, was Erfolg, was Sieg ist, was Glaube ist, was Hoffnung ist. Und die anderen haben keine Ahnung. So, und du gehörst zu diesen 2%. David gehörte zu diesen 2%. Er mannte in Gott. Und dann sagte Saul, ich kann nicht in dieser Rüstung. Ich ziehe aus. Ich tue das, was ich gut kann. Ich bin ein guter Scharfschütze. Ich nehme meine 5 glatte Steine, meine Steinschleuder und mit der gehe ich zu. Und das gebrauche ich. Und deshalb entdecke deine Stärke, gebrauche das, was du gut kannst und nicht, was du nicht kannst. Da blamierst du dich nämlich. Wenn du das, was du nicht kannst, für Gott einsetzt, wirst du dich blamieren. Wirst du schanden werden. Der Teufel wird sich die Hände reiben und dich blöd auslachen. So, deshalb ist es kein Wert, dass du die Dinge, die du nicht kannst, dann lass es andere machen. Die sollen das machen. Die können das vielleicht. Vielleicht ist jemand, und deshalb ist die Gemeinde Jesu da, dass wir uns einander ergänzen. Das, was ich kann, kannst du nicht und was du kannst, kann ich nicht. So, wir ergänzen uns. Deshalb ist die Gemeinde da und deshalb sollte jeder rechtzeitig abgeben können. Wie bei einem Fußballteam oder Fußballmannschaft. Da ein paar spielen außen, ein paar sind Mittelstürmer, ein paar Torschützen und ein paar stehen im Tor. Und die müssen die Bälle fangen. Und jeder hat eine ganz besondere Aufgabe. Und das, was du tust, solltest du gut tun. Der Mensch soll seine Stärken entdecken und zwar durch Prüfungen. Entdecke deine Stärken. Deine Stärken entdeckst du nur durch Prüfung, durch Bewährung. David, wenn ich wieder zu ihm zurückkomme, David sagte, ich habe mit dem Löwen gekämpft, ich habe mit dem Bären gekämpft, ich habe schon bewiesen, also ich kann kämpfen. Und wir zuerst mit Mäuse, dann mit Katzen, dann mit Hunde, dann mit Leoparden, dann mit Bären, dann mit Tiger gekämpft hat, der wird auch schließlich in der Lage sein, mit dem Goliath aufzunehmen. Also das ist diese Steigerung, progressiv. Also unsere Kraft wächst progressiv. Durch Prüfungen wird der Glaube geübt und immer stärker entwickelt. Deshalb darfst du keine Angst vor Schwierigkeiten haben. Geduldsproben gehören auch dazu. Die gehen dem Sieg immer voraus. Man sollte immer wieder aus jeder Krise gestärkt herauskommen. Entdecke deine Stärken. Und du entdeckst deine Stärken im Umgang mit Gott. David ermannte in Gott. Du entdeckst deine Stärken im Umgang mit Gott. Jetzt darf ich mal fragen, wie viele Deutsche haben wir hier? richtig Deutsche, also deutsche Nationalität. Also Gott segne euch. Deutschland, ich will über Deutschland noch ein paar Gedanken sagen. Die meisten Leute haben gar keine Ahnung über Deutschland. Sie sind Deutsche und wissen gar nicht, was Deutsche sind. Deutschland ist zum Siegen prädestiniert, bestimmt. Deutschland ist stark. Ich muss vorstellen, ich habe über Deutschland mir Geschichte gemacht. Deutschland hat zwei Weltkriege überlebt und lebt immer noch und ist eine sehr starke Wirtschaftsmacht in Europa. Besitzt Überwinderkraft. Deutschland als Nation, egal was es ist, wie viele Fehler, wie viele Böcke sie geschossen haben, wie viele Weltkriege sie angezettelt haben. Deutschland hat wirklich fertiggebracht, dass sie aus der Niederlage einen Sieg draus machen. Und das ist, da kannst du wirklich stolz sein auf diese Nation. Deutschland hat es geschafft. Denn das darfst du nicht sagen. Manche kriegen da Komplexe und denken, Deutschland, man darf nicht nationalstolz sein. Man darf nicht auf seine Nation stolz sein, weil die anderen Völker Deutschland beneiden. Wie hat Deutschland zwei Weltkriege verloren und trotzdem existiert? Das ist nationalmäßig, Ökonomie, Wirtschaft. Aber jetzt möchte ich für Christen sagen, genau das, was Deutschland als Nation geschafft hat, sollte jeder Christ in der Lage sein, jeder deutsche Mensch, jeder deutsche Bürger sollte in der Lage sein, auch aus seinen Niederlagen, auch wenn er jetzt zwei Kriege verloren hat oder fünf Kriege verloren hat oder 20 Kriege verloren hat, er sollte als Sieger herauskommen und er sollte triumphieren. Yehuda ben Tema, ein Rabbi in Israel, sagte einmal, sei stark wie ein Leopard, schnell wie ein Adler, flink wie eine Gazelle und mutig wie ein Löwe, um den Willen deines Vaters im Himmel zu tun. Also, lass uns mal ganz kurz zusammenfassen. Sei stark wie ein Leopard, entwickle deine Stärke, schnell wie ein Adler, flink wie eine Gazelle und mutig wie ein Löwe, um den Willen deines Vaters im Himmel zu tun. Also, entdecke deine Stärke, entdecke deine Berufung, entdecke, was du wirklich bist, als Deutscher oder was du auch für Nationalität hast, auch die anderen Völker haben gute Qualitäten. Jedes Volk in dieser Welt hat etwas ganz Besonderes und du musst dich deiner Nation nicht schämen. Der Teufel möchte, dass du dich an dir selber schämst, an deinem Glauben schämst, an deiner Nation schämst, an dem himmlischen Vater schämst, dass du dich an allen schämst und dass du nur von Schande geplagt bist. Aber ich habe diese Schande verloren, ich habe Gott abgegeben, Christus ist mein Glück und ich bin aus allen Sprachen und allen Nationen wird das Volk Gottes zusammengerufen und das macht die Gemeinde Jesu Christi aus. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. So, zwei Dinge muss ein jeder Mensch ganz allein tun, um stark zu sein. Zuerst mal seine Stärke erkennen. Er muss selber zu Gott kommen und selbst dahinter kommen und rausfinden, was das Leben für ihn ist. Er muss selber zu Gott kommen und er muss selbst dahinter kommen, was das Leben wirklich ist für ihn, was Gott von ihm will. Entdecke dein wahres geistiges Potenzial. Verbessere deine Lebensqualität, entwickle deine Fähigkeiten, entdecke deine geistliche Dimension in deinem Leben, entwickle diese Dinge, entdecke die Macht des Glaubens, des positiven Bekenntnisses, die Macht der Übung. Übung macht Meister. Vervollständige dich. Wir haben ja diese Tage sowieso gehabt, schon an einem Abend. Deine Befähigung, arbeite an deinen Fähigkeiten und entdecke die Macht des Gebens, nicht nur des Vergebens, sondern auch die Macht des Gebens, wie gewaltig das ist. Du hast etwas und gebrauche das, setz das um, bring es in Umlauf. So, setze deine Talente im Umlauf, entdecke deine Stärken. Also, fünf Stärken. Lass uns ganz kurz hören. Welche Stärke hast du bei dir entdeckt oder glaubst zu haben oder träumst davon oder denkst, dass es in deinem Leben sich irgendwo abzeichnet? So, hier vorne, ihr beiden. Olivia. Gut. Glaubenskraft. Okay, laut, dass ich höre. Bitte? Positiv denken. Ja, man kann auch negativ denken. So, also nicht immer den schwarzen Punkt irgendwo im Blatt sehen. Es gibt Leute, die immer schwarze Punkte sehen. Schwarzseher sind das. Die müssen hart bestraft werden, die Schwarzseher. So, positiv denken. Halleluja. Weiß denken. Noch jemand. Punkte, die du hast. Jetzt haben wir auf der Seite, ja? Organisieren. Halleluja. Auch das gehört dazu. So, planen. Timing. Kalender. Dienen, durch den Staub gehen. Ja, das gehört dazu. Lob und Dank. Die sind fleißig. Jetzt seid ihr mal dran. Rechnen. Halleluja. Vergeben. Das ist auch ein Geschenk des Himmels, wenn man das kann. So, und diese Dinge, was du kannst, praktisch, und manche haben so zwei linke Hände. So, und wenn du zwei rechte Hände hast, dann kannst Gott auch damit dienen. Also auch der mit den linken Händen. So, jeder hat irgendein Talent und soll sich nicht schämen an seinen Stärken. Jemand, der kann nur das Große sehen, die Vision, das Gewaltige. Und der andere sieht das Detail, die kleinen Dinge. Und der kann sich so verzetteln. Und der andere denkt, Mensch, wie kann der doch so als Uhrmachermeister so bei dieser kleinen Federchen da sitzen und spannen. So. Okay, entdecke deine Stärken. Lass uns noch ein Lied singen zusammen und Gott loben und preisen. Und ich möchte euch Mut machen, an den Stärken zu arbeiten und nicht an den Schwächen. Und du wirst sehen, dass aus deinem Leben was Wunderbares rauskommt dabei. Wir stehen auf und preisen Gott. Und währenddessen möchte ich euch einladen, unser Opfer aufzunehmen. Gott möge alle Geber segnen. Ich segne auch jetzt die Gaben. Herr, auch das ist etwas. Du hast uns Arbeit gegeben. Du hast uns Möglichkeiten gegeben, mit eigenen Händen unser Brot zu verdienen, anderen Menschen zu dienen, für andere da zu sein, zu helfen, dein Reich zu bauen. Herr, alles sind Gaben und wir möchten diese Gaben in Umlauf bringen. Herr, und auf der anderen Seite dieser Welt sind Menschen arm, in Not und sie haben wenig. Aber dafür können sie vielleicht beten. Wenn ich an unsere indischen Geschwister denke, und was sind das für Beter, diese Menschen in Indien oder woanders auf der Welt? Sie sind bettelarm, aber sie haben Reichtum in dir, Herr Jesus. Wir haben viel Materialismus und wir möchten mit dem Materialismus dir dienen. So wie du jedem gegeben hast. Danke, Vater, von ganzem Herzen. Amen. Und heute Abend jetzt das Thema Vergebung. Es lässt sich so leicht darüber sprechen und es lässt sich so schwer tun. Könnt ihr mit mir eins sein? Ja, das ist so, das glaube ich. Heute Abend will ich einige Wahrheiten über Vergebung weitergeben. Wahrheiten, die Gott mir aufgeschlossen hat in den letzten Tagen über Vergangenheitsbewältigung. Es ist so wichtig, Vergangenheitsbewältigung in seinem Leben zu erfahren. Und da lese ich zuerst einmal Markus Kapitel 11, Vers 25. Bitte haltet euch fest. Jesus vergibt nirgendwo Sünde. Sünden werden vergeben in dem Maß, in dem wir vergeben. Deine Vergebung ist der Schlüssel zur Sündenvergebung. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Das ist das Evangelium. Er hat uns Frieden mit Gott gemacht. Vergebung der Sünden kriegst du nur, wenn du deinem Bruder, deiner Schwester vergibst. Wenn du es nicht vergibst, hast du keine Vergebung deiner Sünden. Du behältst deine Sünden. Stirbst mit deinen Sünden. Also es ist so wichtig, dieses Thema hier, Vergebung. Also Jesus wird niemand die Sünden vergeben. Die Bibel kennt keine Beichte, keine Absolution als solches. Es gibt nur das Maß, wie du vergibst, so vergibt auch Gott. Und ich lese hier einige Bibelstellen zuerst einmal. Markus Kapitel 11, Vers 25. Oder schon allein Vers 24 lese ich. Markus 11, Vers 24. Denn alles, worum ihr bittet, betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es erhalten, dann wird es euch zuteil. Also, Jesus redet über Gebetserhörungen und zu diesem Thema Gebetserhörung gehört auch das Thema Vergebung mit hinein. Und dann sagt er weiter, und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Also, vergib, dann wird es dir auch vergeben. Jetzt Lukas Evangelium Kapitel 6. Lukas Evangelium Kapitel 6. Wir kennen ja auch das Vater Unser, aber ich möchte hier Lukas lesen, Vers 37. 37. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist im Himmel. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Also nirgendwo vergibt Jesus uns die Sünden. Wir verkündigen manchmal ein ganz falsches Evangelium. Jesus vergibt dir die Sünden. Es gibt keine Vergebung der Sünden, wenn du anderen Menschen die Sünden nicht vergibst. So, brauchst gar nicht um Sündenvergebung bitten, wenn du nicht bereit bist zur Vergebung. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden im reichen, vollen, gehäuften und überfließenden Maß, lese ich weiter im Lukas, man wird auch euch beschenken, denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. So, dann lese ich In Matthäus Kapitel 6 weiter noch ein Vers, das ist die Bergpredigt. Die Frage ist, wem die Bergpredigt wirklich gilt, den Menschen draußen oder den Christen. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern erlassen haben. Jesus erzählt eine sehr interessante Geschichte in Matthäus 18, Vers 21 von diesem Schalksknecht. Viele Gotteskinder kommen in die Teufelsküche, geraten unter die Folterknechte, wenn sie nicht vergeben. Vergeben ist etwas ganz Heiliges, etwas ganz Wichtiges. Es ist eine Sache des Willens, nicht nur des Verstandes, sondern auch eine Sache des Willens. Matthäus 18, Vers 21. Hier ist von der Versöhnlichkeit, da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? 7-mal reicht es? Jesus sagte zu ihm: nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und dann erzählt er ihnen ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es genauso wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzuzahlen konnte, befahl der Herr ihm, mit Frau und Kindern und alles, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Also Gerichtsvollzieher. Das hat man schon damals gehabt. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldigte, also ein Klacks war. Das im Vergleich zu dem, da schuldete er ein paar Millionen und hier ein paar 100 Mark. Da packte er ihn, würgte ihn und rief: Bezahl du mir, was du schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, genauso wie er vorhin vor ein paar Minuten selbst gemacht hat: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er wollte es nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihm der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlte. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Also, jetzt haben wir es. Also wird der himmlische Vater auch genauso behandeln. Viele Menschen belassen sich unnötig, bringen sich unnötig in große Schwierigkeiten, geraten der Folterknechte. Und weißt du, was die Folterknechte sind? Gefängnis, geistiges Gefängnis, geistige Umnachtung, Depression, Ängste, Krankheiten, Leiden, welcher Art auch immer. Du bezahlst die Rechnung, du kommst nicht raus und hier, bis er den letzten Pfennig, bis den letzten Heller bezahlt hatte. Er fordert nach Rache, fordert nach Vergeltung. Nachtragende Menschen, die also die Schuld, die nicht vergeben können, die ihre Vergangenheit nicht bewältigen können und die nicht großzügig sein können, so wie der Vater mit ihnen großzügig war, die kommen in große Probleme. Vergeben heißt vom Griechischen lassen. Einfach, lasst uns unsere Schuld. Vergeben, ich vergebe dir, ich lasse dir. Komm, nimm, sei glücklich, hau ab, verschwinde. Ich will meine Ruhe haben. Ich möchte mich auch nicht mehr daran beschäftigen, nicht mehr daran denken. Vergebung ist also ein freier Akt. Und Jesus macht Sündenvergebung nicht abhängig von seinem Tod. Und du wirst auch im gesamten Judentum, in der gesamten jüdischen Bibelauslegung nicht finden, dass Vergebung durch einen Sühnetod, jetzt hier irgendwie durch den Sühnetod Jesu insbesondere, gelöst werden kann. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Das ist die Versöhnung, die geschehen ist. Aber jetzt Vergebung wirksam zu lassen, ist durch unsere Vergebungsbereitschaft. So wie wir vergeben unseren Schuldigern, so vergibt er. Vergibst du nicht, so will auch dir nicht vergeben werden. Jesus hat das Lösegeld für viele bezahlt und hingegeben, die Gesamtschuld gelöscht. Und jetzt gilt an der Flurbereinigung. Ich weiß nicht, wie viele von euch wissen, was Flurbereinigung ist. Weiß jemand, was Flurbereinigung ist? Also wir haben in Bayern erlebt Flurbereinigung. Wir hatten so Eckgrundstücke, da ein Winkel, dort ein Winkel. Und dann gab es eine Flurbereinigung, damit man nicht kreuz und quer durch die Lande fahren muss, sondern so jeder hat... Manchmal musste man ein gutes Grundstück abgeben und ein schlechtes hat man dafür gekriegt. Und manchmal sogar Glück gehabt, dass man für ein schlechtes Grundstück ein gutes Grundstück bekommen hat. Das war so diese ausgleichende Gerechtigkeit. Ausgleichende Gerechtigkeit, Flurbereinigung. So, Sündenvergebung ist eine geistige Flurbereinigung. Der Schwache kann auch verzeihen, der muss gar nicht besonders stark sein. Jeder kann vergeben, wenn er nur vergeben will. Das ist also nicht nur die Eigenschaft des Starken, sondern eine Eigenschaft jeden Menschen. Vergeben hilft leben. Das ist meine große Überschrift, was ich hier über meine Botschaft habe. Vergeben hilft leben. Unversöhnlichkeit zerstört unser Leben, ruiniert unser Leben, macht uns krank. Unversöhnlichkeit. Wenn wir nicht loslassen, pass auf, Gott rächt dich, zeig ihm, rechne das ihm an, lass ihn spüren, was er mir zugefügt hat und so weiter. Dieses ständige Nachtragen, diese Rachsucht. Über die Rache werde ich nachher ein paar Gedanken später sagen. Durch Vergebung lebt der Mensch viel, 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 viel gesünder. Wer vergibt, befreit sich von Bitterkeit, von Ärger, von Vorwürfen, Schuldgefühlen und befreit sich von all diesen Dingen. Das belastet ihn nicht mehr. Unzufriedene Menschen neigen dazu, andere immer anzuklagen, was der mir angetan hat, wie der mich behandelt hat und so weiter. Aber Menschen, die vergeben können, die aus der Vergebung heraus wissen, die wissen, ich lebe von der Gnade, der lebt von der Gnade, wir sind alles Gnadenkinder. Und ich darf vergeben, ich darf vergeben. Vergebung schafft seelische Ausgeglichenheit. Menschen, die vergeben können, die sind seelisch ausgeglichen. Vergebende Menschen wissen, nobody is perfect. So, niemand ist vollkommen, ich mache Fehler, du machst Fehler, wir machen alle Fehler. Und deshalb müssen wir großzügig sein, mit einem Auge nicht sehen und das andere zudrücken. Großzügig sein, das ist vergeben. Meine Lieben, da lebt sich ganz anders. In der Bibel heißt es, Korinther 13, 1. Korinther 13, die Liebe deckt der Sünde Menge zu. Die macht sich da gar nicht groß. Naja, komm, Irren ist menschlich. Und das macht dich dann großzügig. Guck mal, mir wurde schon so viel vergeben. Wenn ich an diesen Mann hier denke, was hat er an Großzügigkeit von seinem Herrn erlebt? Sollte da nicht großzügig sein, da diesem kleinen Lumpen gegenüber, der ihm jetzt da irgendwas schuldet. Und zwar nur, du musst, kannst nur vergeben, wenn dir jemand was schuldet. Also Vergebung kann nur zugesprochen werden von dem, gegen den du gesündigt hast. Wenn ich gegen Gott gesündigt habe, kann mir nur Gott vergeben. Da muss ich nicht zum Hinz und Kunz und Müller und Meier laufen und sagen, ich habe das und das getan. Wenn ich an einen Menschen schuldig geworden bin, kann mir nur ein Mensch vergeben. Dann muss ich ihn um Vergebung bitten. Wenn ich gegen die Gesellschaft gesündigt habe, kann mir nur die Gesellschaft vergeben. So, gegen wen ich gesündigt habe, wenn ich gegen mich selbst gesündigt habe, muss ich mir selber vergeben. Und das ist leider, viele trauen sogar, dass Gott ihnen die Schuld vergibt und dass ein anderer ihnen die Sünden vergibt. Aber viele Menschen sind nicht in der Lage, sich selbst zu vergeben. Ich Trottel, wie konnte ich bloß so reagieren? Und diese Selbstvorwürfe, diese Selbstanklagen, sich selbst nicht vergeben können, das ist ein Zermürben, ein Zerfleischen seiner selbst. So, sich selbst vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie wir auch unseren Schuldigern vergeben. Wer ist dein Schuldiger heute Abend, dem du jetzt ein Stück Vergebung schenken solltest? Und vielfach bist du selber dir so ein Holzklotz im Weg gewesen, so eine Blockade, hast dich selbst geschadet. Und du hast vielleicht niemand anders geschadet, aber dich selbst durch, was weiß ich, welche Dinge dich blockiert. Hinter der Vergebung oder der Unversöhnlichkeit steht immer die aktive Dimension der Willensentscheidung. Entweder ich will vergeben oder ich will es nicht vergeben. Entweder will ich vergeben oder nicht. Vergebung ist nicht ein Werk Gottes und auch nicht die Sache des Heiligen Geistes und auch nicht die Sache Jesu. Die Vergebung ist deine und meine Aufgabe. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, wird euer himmlischer Vater auch euch die Sünden nicht vergeben. So, diese Vergebung, deine und meine Sündenvergebung, ist geknüpft an unsere Vergebungsbereitschaft. Vergeben heißt vergessen. Paulus sagt, Philipper 3, 14, ich vergesse, was hinter mir liegt. Vergeben heißt, Ich mache Bahn frei. Wenn du nicht vergibst, der Mensch kann sich vielleicht gar nicht bekehren, kann gar nicht gerettet werden. Dass Paulus gläubig geworden ist, dass Paulus sich überhaupt bekehren konnte, vielleicht glaubst du es mir nicht, aber ich stehe auf diesem Standpunkt. Paulus konnte sich nur deshalb bekehren, weil Stephanus gebetet hat, Vater, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Saulus war der Zeuge. Saulus hat den Anstoß gegeben, dass Stephanus gesteinigt werden sollte. Er hat es den Verhör geleitet. Und Stephanus betet, voll Heiligen Geistes, dieses letzte Gebet, Vater, vergib. Und er hat an Saul von Tarsus gedacht. Hätte nicht gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich bin überzeugt, Saul von Tarsus wäre nie gläubig geworden, weil die Sünde zwischen ihm und Gott gestanden hätte. Und Stephanus es in die Ewigkeit mitgenommen hätte. So, er wäre nie zum Glauben gekommen. Also vergeben ist, ich lasse da hinten, vergeben ist die Kunst des Vergessens. Nicht mehr nachtragen. Weißt du, nicht nur die Kunst des Erinnerns. Man lehrt heutzutage, wie man sich gut erinnern kann und gut Andenken behält. Aber ich möchte heute Abend dir die Kunst des Vergessens lehren. Die Kunst des Vergessens, dass du einfach vergisst, dass du die Akte nicht mehr aufbewahrst und keinen Knoten im Taschentuch machst und die Fehler im Gedächtnis auslöscht und dein Leben ganz neu formatieren lässt vom Heiligen Geist. Das ist, was ich dir heute Abend erraten möchte. Die Kunst des Vergessens. Vielleicht brauchst du es irgendwo mal und sagst, und naja, guck mal, das war lächerlich, was da alles gewesen ist, aber Gott hat es hindurchgebracht. So vielleicht in deinen Biografien in der Ewigkeit. Aber dass du jetzt gar nicht mal daran wühlst und du hast nicht vergeben, wenn du die Geschichte erzählst und dir Tränen in den Augen kommen, dann hast du noch emotionell, du hast vielleicht im Kopf vergeben, aber in deinem Herzen noch nicht vergeben, wenn die Tränen noch kommen, wenn die Gefühle, negativen Gefühle hochsteigen, wenn du von bestimmten Situationen redest und du das Gefühl in deinem Leben irgendwo noch hast. Wenn dein Gefühl noch reagiert auf die Schuld, die passiert ist, dann sind die Wunden noch nicht verheilt. Da ist noch Eiter in den Wunden. Und das bildet, und wenn da die Haut drüber zieht und wenn dieses Eiter nicht gereinigt wird, gibt's Aussatz. Und dann bist du aussätzig vom Reich Gottes, kannst nicht teilhaben am Reich Gottes. Eine ganz interessante Geschichte in der Bibel ist uns der Josef. Josef hat bestimmt was Furchtbares erlebt, dieser Patriarch Josef, der verkauft wurde von seinen Brüdern nach Ägypten. Kennt ihr diese Geschichte? So, Josef, 1. Mose 41, 51, hat zwei Söhne gehabt, zwei tolle Burschen dort gehabt, von dieser Priesterstochter aus Ägypten. Den ersten hat er Manasse genannt. Den ersten hat er Manasse genannt. Und interessant ist, den Erstgeborenen hat er Manasse genannt. Er hat wirklich viel Leid erlebt. Und die Brüder waren noch nicht da. Die haben ihn noch nicht aufgesucht und nach Brot gebettelt und Getreide gekauft in Ägypten. Aber der hatte den Sohn. Er saß auf dem Thron der Pharaonen. Und sein erster Sohn, den er hatte, den nannte Manasse. Und dann, der Name Manasse bedeutet, denn Gott hat mich vergessen lassen, alle Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Gott hat vergessen lassen, alle meine Mühe, alle meine Plagen, alle meine Beleidigungen, alle meine Kränkungen, alle meine Verletzungen. Gott hat mich vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Er hat eine ganz neue Geschichte angefangen zu schreiben. Ein ganz neues Blatt, ein ganz neues Buch, ein ganz neues Kapitel hat er angefangen zu schreiben. Hat sogar sein Vater in Ägypten vergessen. Ich will nichts mehr wissen. Ich fange jetzt eine neue Geschichte an. Ich lasse mich nicht von meinen bösen Brüdern kaputt machen. Und als sein erster Sohn kam, Manasse, Gott hat mich vergessen lassen. Es ist so wichtig, vergeben ist vergessen. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich setze Punkt, nicht Doppelpunkt. Viele Gotteskinder setzen Doppelpunkt dahinter. Und dann schreiben sie weiter die Geschichte. Das wird noch viel schlimmer. Nach dem Doppelpunkt wird es immer noch schlimmer, wenn es nach einem Doppelpunkt schreibt. Dann weißt du, aha, da kommt so Bandwurmsatz anschließend. Und dann kommt noch was, Komma. Und dann wieder so ein paar Zeichen. Nein, Gott hat mich vergessen lassen. Josef konnte die negative Vergangenheit vergessen. Vergeben ist vergesslich sein, vergessen. Und dann kommt sein zweiter Junge, aber da ist noch keiner des Brüder Josef. Der weiß nicht einmal, was dort in Kanaan passiert, alles, was dort läuft, wie diese Brüder sich verhalten, was noch kommen wird, nennt er seinen zweiten Sohn in 1. Mose 41, 52. Interessant, diese Geschichte, die zwei Söhne, das sind Predigten für sich selbst, Ephraim. Und zwar Fruchtbarkeit. Denn Gott hat mich wieder fruchtbar im Land meines Elends gemacht. Gott hat mich fruchtbar im Land des Elends gemacht. Also Gott hat mich vergessen lassen, das Haus meines Vaters vergessen lassen, alles vergessen lassen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Schluss, aus, Punkt, Amen, vorbei. Und Gott hat mich fruchtbar werden lassen im Lande des Elends. Auch wenn er auf dem Pharaonenthron war, im Lande des Elends. Also ohne Manasse und ohne Ephraim, ohne Vergessen und ohne gibt es keine Fruchtbarkeit, kein Leben. Also vergeben hilft heilen, hilft gesund werden, hilft fruchtbar, hilft erfolgreich werden. Die meisten Menschen, die nicht erfolgreich sind, die haben etwas, eine Verletzung, egal wo die herkommt, aus der Kindheit. Die können Vater, Mutter nicht vergeben, obwohl sie schon längst unter der Erde verfault und verschimmelt sind. Furchtbar, die sind schon vorbei, aber sie können nicht vergeben, was die mir angetan haben, was die mir zugefügt haben. Wenn wir unseren Eltern nicht vergeben, wenn wir unserer Gesellschaft nicht vergeben, wenn wir nicht vergeben, wir bauen uns die Bahn zu für unseren Erfolg. Nichtvergebung ist das größte Hindernis in unserem Fortschritt. Nichtvergeben ist das größte Hindernis in unserem Fortschritt. Ich habe ja gelesen hier, wenn wir nicht vergeben, Matthäus 6, Vers 5, lasst uns nochmals hineinschauen, wenn wir nicht vergeben, kann Gott uns nicht vergeben, wird uns nicht vergeben. Brauchen wir gar nicht um Vergebung bitten, komm, Herr, vergib mir meine Sünden. Nein, du sollst zuerst vergeben. Kapitel 6, Vers 5. Glaube ich, dass es so ist. Ja, Matthäus 6, Vers 5. Wenn ihr betet, macht nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gerne in die Synagoge und an den Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Sie haben bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, schließ die Tür hinter dir zu. Dann bete zu deinem Vater, der in die Verborgenheit hineinsieht. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dir vergelten, öffentlich. Und dann das Vaterunser wird gebetet, dann, wenn ihr fastet und so weiter, dann wird, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird auch euer Vater euch eure Verfehlungen nicht vergeben. Also Kapitel 6, Vers 15, wenn ihr nicht vergeben. Bei 70% aller Krankheiten ist Bitterkeit die Ursache, diese Unversöhnlichkeit, 70%. Also, warum sind so viele Christen krank? Weil sie nicht vergeben können. Würden sie vergeben können, würden sie vor Gesundheit strotzen. So wahr, wie ich hier stehe und Johannes Matutis heiße. Wenn sie vergeben können, 70% der Krankheiten kommen aus Unversöhnlichkeit. Denn Unversöhnlichkeit ist blockiert den gesamten Zustrom der Segnungen Gottes in unserem Leben. Vergeben und vergessen, hat Hippokrates einmal gesagt, ist wie ein Heilschlaf. Also vergeben und vergessen ist so etwas wie ein Heilsschlaf. Also da wird man gesund. Vergeben und vergessen ist eine Art Heilsschlaf. Also ich darf jetzt ganz neu anfangen. Mein Gedächtnis wird ausgelöscht. Du hast mich vergessen lassen, das Negative. Bete nicht um Erweckung, um die Bekehrung deiner Angehörigen oder um Gemeindewachstum oder geistlichen Aufbruch oder was es auch immer ist, solange du nicht bereit bist zu vergeben. Vergebung ist, dem anderen großzügig gegenüber zu sein, wer das auch immer ist, wer der andere ist, auch dir selber. Das Leben ist viel zu kurz, meine lieben Freunde, und kleinkariert zu sein, eng zu sein, Schmalspur-Christen zu sein. Das Leben ist viel zu kurz, wir müssen großzügig sein, wenn wir das Ziel erreichen möchten. Wenn wir uns immer dauernd beleidigt fühlen, dauernd gekränkt sind, ständig verletzt sind, der böse Blick da. So viele Menschen leiden unter diesem bösen Blick, der hat mich schief angeguckt. Und die leiden darunter. Die Liebe vergibt. Nicht vergeben ist teuflisch. Der Teufel kann nicht vergeben. Also göttlich, geistlich, christlich ist vergeben. Nicht vergeben ist teuflisch. Wer nicht vergibt, der gerät unter die Folterknechte, kommt in Kreuzverhör, in Strenge, so wie ich gelesen habe hier in Matthäus 18. Gott wird mit ihm ins Gericht gehen. Du sollst an deinem eigenen Fleisch spüren, was es bedeutet. Folterknechte, weißt du, was die Folterknechte machen? Die drehen dir die Daumenschrauben fester, fester, fester. Die spannen dich so und die nehmen dich schon schön auseinander. Die martern dich und legen die Handschellen an. Du kommst in Pfahl. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob du noch Halleluja sagen kannst. Wenn du nicht vergibst. Und das alles trifft auf Menschen zu, dieses ganze Gefoltere, so wie ich hier gelesen habe, wenn wir nicht vergeben. Luther war einmal in sehr großer Seelennot und er diskutierte mit seinen Doktoren, niemand konnte ihm helfen. Und dann geht er zu einem einfachen Mönch ins Kloster Und der Mönch ist auch sehr einfach, naiv, sehr einfältig. Und er fängt an, als der Luther kommen sieht, das Glaubensbekenntnis aufzusagen. Und fängt an, das Glaubensbekenntnis aufzusagen. Und als der an der Stelle kommt, ich glaube an die Vergebung der Sünden, plötzlich fängt das Angesicht Luthers an zu strahlen. Luther wird fröhlich und sagt, jetzt brauchst du nicht mehr weiter beten, Mönch. Jetzt genügt's mir. Jetzt ist okay, jetzt ist in Ordnung. Jetzt habe ich Frieden. Und vergib uns unsere Schuld. Und also dieses Schuldgebet, diese um Vergebung, diese Frage da war, plötzlich beginnt er zu strahlen und bekommt Freude. Freude kehrt in dein Leben, wenn Vergebung hineinkommt. Und Vergebung, das ist die Zentralaussage der Heiligen Schrift. Und wenn du die Heilige Schrift, das Neue Testament studierst, eingehend studierst, du wirst feststellen, Vergebung ist von deiner Seite aus. Du fängst die Vergebung an. Du löst die Vergebung aus. Du sprichst die Vergebung zu. Und ich denke hier an so manche große Männer der Geschichte. Ich denke nur hier an unseren ehemaligen Rabbiner Leo Beck, der hier auch zeitlang in Berlin tätig war. Er war in Theresienstadt und er musste mit einem Philosophieprofessor die Kloake, die Scheiße ausfahren. Und auf dem Weg, während sie durch die Kloake ausfahren, haben sie philosophiert. Sie haben über Gott, über Teufel, über Welt, Himmel und Hölle gesprochen, über alle möglichen Leute, während sie die Apportkübeln ausfahren. Und da sprachen sie über Plato, Kant, Jesaja, Hiob und so weiter. Und einer seiner wichtigen Botschaften war von Leo Beck, unser Vater im Himmel ist nicht tot, auch wenn die Menschen seines Ebenbildes zu Unmenschen geworden sind. Unser Vater im Himmel ist nicht tot, auch wenn die Menschen seines Ebenbildes zu Unmenschen geworden sind, von den 140.000 Häftlingen, die das Leiden des Lagers überlebten, trotz dieser Tortur. Und 1945 war Rabbi Beck einer der Ersten, die sich für die deutsche Wehrmacht einsetzten und vor Racheakten schützte. Die, die ihn ins KZ brachten, ihn dort peinigten, er war derjenige, der sie schützte. Sobald er sich geistig und körperlich erholt hatte, gehörte zu den Ersten, die auch Versöhnung predigten zwischen Juden und Deutschen. Leo Beck. Das sind Größen, Menschen, die vergeben haben, auch wenn sie Unmenschliches erlebt haben, die über die Sache stehen. Über die Sache stehen. Menschen, die vergeben können, stehen über die Sache. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Vergib deinem Nachbar das Falsche, das er dir getan hat, wenn du betest. Vergib ihm. Egal, was er getan hat, er hat vielleicht nicht besser gewusst, nicht besser gekonnt. Rache, wenn du in Rache bleibst und wenn du nicht vergibst, lebst du unter dem Gesetz der Rache. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Zeh um Zeh, Finger um Finger. So könnt ihr euch fortsetzen. Steht auch im Talmud einfach drin. Also, wenn du nicht vergibst, bedenke, du lebst aus der Gnade, aus der Vergebung heraus. Wer Rache übt, ruiniert und zerstört sich selbst. Der setzt diesen Virus der Unversöhnlichkeit weiter fort, vernichtet ganze Familien und du schädigst nicht dem anderen durch deine Unversöhnlichkeit, sondern durch deine Unversöhnlichkeit und durch diese kalte Gefühle schadest du nur dich selbst. Du zerstörst dich selbst. Also wenn du etwas Gutes für dich selber tun möchtest, lass die kalten Gefühle weg. Rache ist kaltes Gefühl. Lass die kalten Gefühle weg und hör auf, nach Vergeltung zu rufen. Das ist Sache Gottes. Kümmere dich nicht. Gott ist der gerechte Richter über alles in dieser Welt. Vergeben. Vergeben heißt eigentlich über die Dinge stehen. Und wissen, Gott ist ein gütiger Gott. Mir hat er schon so viel vergeben. Mir hat er schon so viel erlassen. Wenn ich hier an diesem Schalksknecht denke, 40 Millionen D-Mark etwa. Das hat er mir erlassen. Also, er hat mich so reich beschenkt. Und da soll ich so wegen da 400 Mark oder 4000 Mark, selbst wenn es 40.000 Mark wären, soll ich da vors Gericht gehen? Vergibt, so wird auch euch vergeben werden. Vergebung löst Wunder aus in unserem Leben, durchbricht Blockaden, Blockaden der Sünde. Sirach schreibt was Schönes in seinem Buch, in den Apokryphen ist natürlich dieser Sirach hier. Und Sirach lehrt uns über die Vergebung und er sagt, am Sühnetag sühnt, werden die Vergebungen vergeben, dass man wieder mit seinem Nachbar in Ordnung kommt, dass man mit seinem Nachbar wieder spricht. Dann der Schwache verzeiht. Verzeihen ist die Eigenschaft des Menschen, der schuldig geworden ist, in der Schuld hineingeraten ist, das heilt, vergeben. Yom Kippur, dieses große Versöhnungstag, die Juden feiern normalerweise alle Jahre wieder, so wie bei uns Heiligabend. Yom Kippur ist ein Tag des Fastens und Betens, und da geht es vor allem an diesem Tag um Vergebung, und zwar insgesamt 10 Tage eigentlich. Und dann erst am 10. Tag, diesem großen Versöhnungstag, da beginnt das neue Jahr, und am Vorabend des Yom Kippur begegnen die Leute, fassen sich an den Händen und mit Tränen in den Augen schauen sie sich an. Also jetzt nicht Deutsche. Deutsche wissen, können das nicht feiern. Das kann nur ein Jude, so genauso wie ein Buddhist oder ein Inder. Ein Inder meditieren kann so. Das ist das typisch Jüdische. Wenn du dann in der Judengasse bist, in Judengässchen siehst, die Gassen sind voll, die Gesichter sind bleich am Versöhnungstag, denn jeder weiß, ich muss dem anderen vergeben. Egal was es ist, egal was es passiert, egal was gekommen ist. In der Jugendgasse, die zum Bethaus führt, füllen die Menschen, Frauen, Kinder, alles mit weißen Kleider, schluchzend und bleich. Und es sieht so aus, als wenn sie jetzt eine weite Reise antreten würden. Sie nehmen Abschied von der Vergangenheit. Das ist Versöhnung. Und deshalb verstehen wir vielleicht auch, was Jesus von Vergebung und Versöhnung spricht, wenn wir das jüdische Versöhnungsfest anschauen, dass man einfach einander verzeiht für alles, was man an Kränkungen zugefügt hat, an Verletzungen zugefügt hat. Ich verzeihe dir. So, und ich fange am Neujahrstag mit Null an. Am Neujahrstag fange ich mit Null an. Und das ist Vergebung, mit Null anzufangen. Denn jeder von denen am Yom Kippur weiß, es gibt einen Spruch im Himmel. Der Allmächtige wird sprechen. Und wenn ich nicht vergebe, und dieses, was wir hier sehen, wenn ihr den Menschen nicht vergibt, wird der Vater nicht vergeben. Das ist nicht eine Erfindung Jesu, sondern 170 vor Christus hat Sirach schon in seinem Buch geschrieben. Wenn wir den Menschen ihre Sünden nicht vergeben, wird uns unser himmlischer Vater nicht vergeben. Also es ist etwas, was im Judentum tief verwurzelt war, in der Religion tief verwurzelt ist, in jeder Religion eigentlich verwurzelt ist, zu vergeben. Und wer nicht vergeben kann, ist kein gläubiger Mensch, hat mit Glauben wenig zu tun, hat wenig Ahnung von dem wirklichen Leben. Erst Vergebung schafft die Bahn frei, dass die Herrlichkeit Gottes kommen kann, dass der Segen Gottes kommen kann. Erst die Vergebung bringt Heilung. Vergebung bringt Heilung. Bist du schon einer, der vergeben hat? Ich weiß, man kann das nicht von hier vorne kommandieren und befehlen. Vergib bitte. Versöhnt euch. Ich werde es nie vergessen. Da habe ich 2 Schwestern in Süddeutschland gehabt, in der Gemeinde in Stuttgart. Diese beiden Schwestern, sie waren beim Abendmahl und haben sich gezankt. Und die wohnten zusammen, lebten im selben Haus zusammen, in derselben Wohnung, waren beide Kindergärtnerinnen, sind jetzt beide im Himmel, kann ich darüber reden, über diese beiden. So, und diese beiden hatten sich so gezankt. Und dann sind sie zum Tisch des Herrn zum Abendmahl gegangen. Und deshalb heißt in der Bibel, wenn du zum Tisch des Herrn gehst, prüfe dich selbst. Und dann, ja, so, und dann klingelt Mittag das Telefon. Bruder, mal tut es, könntest du kommen, ich habe ein ganz großes Problem. Ja, was geht's? Ja, du musst kommen, ich möchte mit dir reden und beten, ich brauche deine Hilfe. 5 oder 10 Minuten später klingelt wieder das Telefon, die andere Schwester ist am Telefon. Bruder, mal tut es, damals gab es noch kein Handy, sondern sie mussten dann im Flur gehen zum Telefon. Bruder, mal tut es, könntest du kommen, ich habe ein ganz großes Problem, sage ich, du auch? Ja, du musst kommen, ich brauche deine Hilfe. Oder ich komme nicht klar. Und dann komme ich. Und dann machen beide Schwestern, ich klingele, oder Leute an der Tür, und beide Schwestern machen die Tür auf. Und beide stehen so und machen dann die Tür auf. Ich sage, sagt mal, Schwestern, was ist mit euch los heute Nachmittag? Wisst ihr, so hat Gott geredet. Das war für mich so ein ganz markantes, gravierendes Reden Gottes, was ich selten erlebt habe. Solche Wunder passieren nicht alle Tage und nicht jeden Augenblick. Ich wünschte, es würden öfters passieren. Da wäre Furcht Gottes unter dem Volk Gottes. Aber das passiert, da stehen sie da und sage ich, wie hieß sie, die eine? Dora und Clara. Sage ich, Dora und Clara, tut mal die Hand weg. Beide hatten eine Beule direkt auf der Nase, weil sie sich so gezankt hatten. Vom Abendmahl gehen sie hoch ins Zimmer und kriegen solche Beulen. Beide, Dora und Clara, stehen sie da und dann stehen sie da. Habe ich gesagt, tut mal die Hände. Ich gesagt, weißt du, was ich jetzt machen müsste? Euch beide so nehmen am Schopf, aber ihr seid ja viel älter als ich. Tante Clara, Tante Dora, waren ja Kindergartentanten. Am Schopf nehmen und euch zusammenknallen die Köpfe und dann werdet ihr wieder gesund werden. Ich habe gesagt, so, ich werde für euch nicht beten. Ihr versöhnt euch hier und gebt euch einander Kuss und habt euch lieb. So, und noch gar nicht, noch während des Redens, diese Anschwellung hat abgenommen und die waren wieder ganz normal und ganz vernünftig, so dass wir gesagt haben: Herr, ich segne diese Schwestern und ich lasse sie in Frieden ziehen. Versöhnung. Nicht immer redet Gott so. Es wäre schön, wenn Gott so gravierend, so knallhart reden würde. Ich weiß nicht, wie viele dann mit Beulen zum Gottesdienst kommen. Oder verbeult. Weißt du, dass verbeult in die Versammlung kommen würden. Aber Vergebung schafft Heilung. Und du musst dann nicht einmal mehr um Heilung groß beten. Wenn du vergeben hast, wird die Heilung von selber sich einstellen. Also vergib. Und da habe ich so deutlich erlebt, was es bedeutet, sich streiten, was es bedeutet, einander zu vergeben, einander lieb zu haben, einander nicht nachzutragen. Und Vergebung schafft Heilung. Vergebung hilft Leben. Hilft Leben. Und du willst leben. Du willst lange leben. Und du willst dich nicht vergiften. Denn Ärger vergifte dich. Und wenn du Ärger chemisch untersuchen würdest, wenn du dich ärgerst, du sollst dich so richtig mal blau und grün ärgern. Wir sagen ja grün ärgern. Dein Ärger wird auf der Scheibe, blasen mal auf einer Scheibe. Wenn du ganz vernünftig, glücklich und fröhlich bist, wird dein Atem hell sein, weiß sein. Ärgerst du dich, da wirst du sogar das Glas verfärben. Diese Bitterkeit, diese Galle kommt aus dir heraus, sogar das Glas wird sich verfärben. Und das kann man wissenschaftlich sogar auf dem Tisch nachweisen. Ärger ist wie Gift. Grün. Da plötzlich wundert sich, wo kommt der Grünspann her? Aber genau das ist es. Ärger vergiftet einen Menschen. Und deshalb, in Südamerika gibt es sogar Skorpione. Oder nein, es ist Salamander. Wenn die sich so ärgern, die werden ganz, ganz grün und fressen sich selbst dabei auf und sterben an ihrer Vergiftung, indem sie sich selbst auffressen, ihren Gift auffressen, sich so ärgern. Und in der Bibel heißt es, wenn du zornig bist, wenn du wütend bist, dann schaff Frieden, sorge für Frieden, was es auch immer ist. Vergebung heißt Frieden schaffen. Ich habe mal von Gott einen ganz merkwürdigen Auftrag bekommen. Ich mache das heute nicht. Ich habe nur ein Fischchen am Auto. So, aber auf Zeit lang war ich so fanatisch und habe Bibelsprüche, gerade du brauchst Jesus, hinten am Auto aufgehängt, bis ich jemand falsch überholt habe und der dann mit einem schnelleren Wagen kam und sagt, du brauchst Jesus. So, oder blockiert habe. So, da muss man anständig fahren, wenn man so gerade du brauchst Jesus hinten auf der Scheibe hat. Aber Gott gab mir mal einen ganz komischen Auftrag einmal. Ich sollte einen Spruch auf der Heckscheibe draufschreiben: Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Aus Sprüche. So, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Ich habe gesagt, lieber Gott, aber ich schäme mich, mit so einem Spruch zu fahren. Aber wenn du mir den Auftrag gibst und ich merkte, dieser Auftrag wurde stärker und stärker, konnte es also nicht lassen. Schließlich habe ich es aufgemalt und dann hinten draufgelegt, hinter einem schönen Tiger, so, dass ich, wenn ich irgendwo war, dass ich das runter tun konnte. Aber ich bin in der Stadt so damit rumgefahren. Und eines Tages parke ich im Park und komme zurück und da ist ein Zettel da an meiner Windschutzscheibe. Danke für den Spruch, Sie haben unsere Ehe gerettet. So, und da sagte ich, wie bitte? Dann habe ich angerufen. Nein, bitte rufen Sie an. Zuerst habe ich gedacht, ich habe eine Beule irgendwo. Jemand hat mich angefahren. Aber nein, diese Person sagte dann, Sie haben danke für den Spruch. Wir haben uns so gezankt und so gestritten. Und dann lesen wir genau an Ihrer Heckscheibe, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und wir sind Christen, aber wir haben unseren Glauben nicht so ernst genommen. Aber das ging wie ein Pfeil in unser Herz hinein. Und das hat uns ausgelöst, dass wir wirklich gesagt haben, guck mal, wenn Gott schon so redet zu uns, da muss was dran sein. Und ich war so froh, ich bin jetzt erlöst von diesem dummen Spruch. Und ich habe wirklich ganz schnell wieder rausgetan, diesen Spruch, weil ich wusste, jetzt hat es die Mission erfüllt, den Auftrag erfüllt, den Dienst getan. Also Vergebung, Versöhnung ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Und Gott will, dass du glücklich bist. Und dass du etwas tust für dein Glück. Und dass du wirklich Vergebung der Sünden hast für die Ewigkeit. Deshalb, es geht ja um deine Ewigkeit. Es geht nicht um die Ewigkeit des anderen. Der andere kommt auch ohne dich in den Himmel. Aber ob du in den Himmel kommst, ohne dass du ihm vergibst, ist eine andere Sache. So, wenn wir nicht vergeben, kann Gott uns nicht vergeben, wird er uns auch nicht vergeben. Auch wenn der Priester dir 100-mal die Absolution zuspricht. Und wenn du sogar noch Pilgerfahrten und Wallfahrten gemacht hast und noch Ablass gekauft hast und noch was dir geleistet hast, du kriegst trotzdem keine Vergebung, wenn du nicht vergibst. Und vergeben heißt, dass du nicht mehr dran denkst. in keiner Art und Weise mehr, dass du dem in die Augen schauen kannst, dass du sagen kannst, Halleluja, preis dem Herrn, sei gesegnet, oder dass du, ja, da war irgendwas mal, irgendwas ist mal gewesen, aber was es genau gewesen ist, ist mir gar nicht mehr so wichtig, was es gewesen ist. Das ist Vergebung, da war mal was. So, und ich darf dir auch sagen, auch beim Heiland, auch der Heiland vergibt. Auch er hat am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der Herr Jesus hat die Wunden bis, der wird sie behalten, sogar noch als der Prinz des Friedens für alle Ewigkeit. Denn es heißt in Sacharja, und er wird zeigen, wenn er auf den Ölberg kommt und sich den Juden offenbaren wird, er wird ihnen seine Wunden zeigen und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Aber diese Wunden tun für den Herrn Jesus nicht weh, sondern das sind so wie für einen Streiter, einen Helden, einen Kämpfer, der stolz sein kann auf seine Wunden. Ich habe gekämpft, ich habe gesiegt und ich vergebe. Und er wird ihnen zeigen, nicht als Vorwurf, nicht als Anklage, nicht als Anschuldigung. Juden, schaut her, was ihr mit mir gemacht habt. Nein, sie werden sehen, das war doch den wir gekreuzigt haben. So, Jesus hat zum Beispiel, er hätte die Juden ganz schön in die Pfanne hauen können. Nach der Auferstehung hätte er zum Pilatus gehen können, zum hohen Priester gehen können, zu den Pharisäern gehen können. So wie er zu seinen Jüngern erscheinen konnte und in der verschlossenen Türen sich ihnen offenbaren konnte, so hätte er dem Kaiphas sagen können, Kaiphas, schau her, was du mit mir angetan hast. Aber Jesus hat seine Feinde nicht bloßgestellt. Er hat ihnen vergeben. Er ist keinem seiner Widersacher, seiner Peiniger erschienen, weil er vergeben hat. Er hat ihnen vergeben, er hat ihnen nicht mehr nachgetragen. Und er wird ihnen auch nicht erscheinen und sie nicht anklagen, weil er es ihnen vergeben hat. Und er wird sich nur ihnen offenbaren, damit sie erkennen, das war unser Jesus, es tut uns so leid. Und er wird ihnen keinen Vorwurf machen. Und er wird nicht bitten um Entschuldigung. Und bitte verzeih uns, Herr Jesus, was wir dir angetan haben. Denn es ist so wichtig, Vergebung ist so wichtig, dass wir die Vergebung akzeptieren und annehmen und in der Vergebung leben. So viele Menschen hängen am Galgen und machen ihrem Leben Schluss und sind verzweifelt, weil sie mit der Vergebung nicht klarkommen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Vergebung hilft dir leben. Und ich komme zum Schluss, zwei Bilder noch ganz schnell. Da sind zwei Menschen, die gleiche Fehler, gleiche Sünden, gleich schwere Sünden begangen haben. Vom Gewicht aus sehe ich keinen großen Unterschied. Beide sind schuldig geworden. Judas Ischariot und Simon Petrus. Beide haben sich an Jesus vergangen, sich an Jesus versündigt. Der eine hat verraten, der eine hat ein bisschen Geld kassiert dafür, der andere, der hat ein bisschen Spaß gehabt, der Gockel hat gekriegt. So, das sind die zwei Situationen, diese zwei Punkte, Judas Ischariot und Petrus. Und jetzt ist wichtig, wie die beiden Menschen mit der Sünde umgegangen sind. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Judas, der hat wieder gut gemacht, der hat sich dreimal entschuldigt, hat gesagt, ich habe unschuldiges Blut verkauft, nimmt das Geld, macht mit dem, was ihr wollt, kauft mir einen Friedhof, wenn ihr wollt, dafür, und haben sie auch gemacht, einen Blutacker gekauft dafür, um die Ausländer zu beerdigen, macht, was ihr wollt, ich will nicht mehr, und am Schluss hing er am Galgen. Wenn du zu viel an der Sünde rummachst und mit der Sünde rummachst und dich zu viel mit der Sünde abgibst, wirst du letztendlich am Strick hängen, wie Judas Ischariot. So ist es so wichtig, bitterlich weinen, es tut mir leid. Und vielleicht ist es auch ein Stück zur Vergebung wichtig, dass du dich ein bisschen ausweinst. Auch die Traurigkeit, was dir zugefügt worden ist. Beleidigung, Kränkung, Verletzung, Ohrfeige. Wie gehst du mit der Ohrfeige um? Dass du ein Stück, es tut dir so leid. Oh, und dann raff dich auf und sagst, ich vergebe. Komm, ich vergebe. Und nicht zu viel rummachen an der Sünde. Zu viel rummachen an der Sünde macht dich kaputt und krank. Und das ist, was ich heute Abend, dank der Gnade Gottes, dir weitersagen wollte. Mach nicht zu viel an deiner Sünde, an der Sünde anderer Menschen. Mach nicht zu viel rum, sei großzügig im Vergeben. Sündige nicht, sei da engmaschig. Aber wenn was passiert ist, geh drüber hinweg. Geh drüber hinweg. Sag, Gott hat mir so viel vergeben, Gott hat mich angenommen, er hat mich geliebt, als ich noch Sünder war. Gott hat bei mir alle Augen zugedrückt, Gott hat mir so viel vergeben. Warum soll ich da so kleinkariert sein? Warum muss ich da so kleinkariert sein? Sei nicht als Christ kleinkariert, sondern hab ein weites Herz, ein weites Herz. Vergib. Und jetzt, wenn die Tür aufgeht, bei dir zu Hause, an wen denkst du? Wer kommt rein, wer müsste es vergeben? Oder wenn du auf der Straße spazieren gehst, Hier in Berlin kannst du gerne untertauchen, aber so in Kleinstadt. Ich habe in Heilbronn mehrere solche Fälle in der Seelsorge gehabt. Da hat jemand gesagt, wenn der mir entgegenkommt, wechsle ich die Straßenseite. So, ich weiß nicht, wo du die Straßenseite wechselst, wenn dir jemand entgegenkommt, dem du nicht begegnen möchtest. Gibt es in deinem Leben, dem du nicht begegnen möchtest? Das ist gefährlich, wenn du solche Leute hast, dem du nicht begegnen willst. Ich sag dir, du wirst vielleicht in der Ewigkeit neben ihm sitzen müssen. Da wirst du gequält werden an diesem Folterknecht. Der wird neben dir als Folterknecht sitzen. Und du wirst, ja, jetzt wirst du ihm nicht begegnen. Jetzt kannst du ihm aus dem Weg gehen. Aber eines Tages wirst du ihm nicht mehr aus dem Weg gehen können. Der wird dich quälen, Tag und Nacht, diese Seele, wenn du nicht vergibst. Deshalb gibt es jemanden, dem du aus dem Weg gehst, dem du meidest. Hast du irgendjemanden, den du sagst, mit dem möchte ich nicht zusammensitzen? Vielleicht wirst du, vielleicht führt dich Gott dann so zusammen. Plötzlich liegst du im Krankenhaus, ist neulich hier bei jemand passiert, jemand liegt neben seinem ärgsten Feind im Bett und hat sich nachher noch versetzen lassen. In ein anderes Zimmer, mit der Person möchte ich nichts zu tun haben. Und dass ich ausgerechnet mit der zusammenkomme. Und er versucht zu sagen, vielleicht sind es Gottes unerforschlichen Wege. Vielleicht sind es Gottes unerforschlichen Wege, dass es gerade so zusammenkommt, dass du mit dieser Person, dem du in der Gesundheit aus dem Weg gegangen bist, in der Krankheit kommst du zusammen. Schrecklich, schrecklich. Die hat sich versetzen lassen. Und ich weiß es nicht, ob die überhaupt selber... Und diese Person wundert sich dann, ich habe im Orbit hier im Krankenhaus gewesen, und diese Person wundert sich dann, die schreit, die muss sogar angeschnallt werden, psychisch nicht mehr zu bewältigen, man kommt mit ihr nicht mehr klar, Pharmazeutika wirkt nicht mehr fast, also Dämonen verfolgen sie, aber das Problem ist nicht versöhnt. Nicht versöhnt. Und ich habe gesagt, guck mal, die war 3-4 Mal bei uns im Gottesdienst hier. Ich sage, siehste Schwester, so sind Gottes Wege. Gott hat dir es veranlasst, dass du mit ihr zusammenkommst. Vielleicht solltest du mit ihr was aussprechen. Ja, was dir? Und die lebten früher zusammen als Nachbarn im gleichen Haus, auf dem gleichen Stockwerk. Dann haben sich die Wege verlaufen und durch Zufall passiert dieses Ungeschick. So arbeitet Gott, so arbeitet das Schicksal. Wir nennen Schicksal, aber das ist ein Pseudonym für Gott, der nicht unterschreiben möchte. So Schicksal, Zufall. So, und so arbeitet Gott. Vielleicht sind das Chancen, die wir nicht nützen. Fügungen Gottes, die wir nicht gebrauchen, dass er uns so zusammenführt. Es streckt deine Hand aus, das wird dir nicht schaden, es wird keine Perle dir aus der Krone fallen, wenn du Vergebung bittest. Und lieber hast du eine Vergebung mehr, wie zwei zu wenig. So, Gott möge dich segnen dabei. Halleluja. Lasst uns aufstehen und lasst uns bitten, den Vater, Herr, hilf mir, ein großes Herz zu haben. Schenk mir, dass in meinem Leben eine Flurbereinigung stattfindet, dass ich gesund werde. Und in der Bibel heißt es, einer soll dem anderen Sünden bekennen. Und das wollen wir natürlich hier nicht tun, aber es würde gar nicht schaden, damit ihr gesund werdet. Sünde blockiert, unvergebene Sünde blockiert. Kritik, vielleicht hast du über jemanden negativ geredet. Und du sagst, ja, ich habe nichts Böses getan, aber deine Zunge ist lang gewesen. Du hast eine spitze Zunge, eine stachelige Zunge. Und vielleicht mit die Zungensünden, du hast jemanden beleidigt, Rufmord begangen. Und Rufmord ist sogar vielleicht schlimmer wie Mord. Und wenn du zu deinem Bruder sagst, du Narr, du Dummkopf, bist du schon des höllischen Feuers schuldig, steht in der Heiligen Schrift. Also Gott hat ganz andere Maßstäbe. Und du sagst, nein, ich tue nichts Böses. Aber mit Worten, vielleicht auch mit Reaktionen, was es auch immer ist, heute Abend, Gott kennt uns. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns Sünden vergibst. Und du willst uns, dass wir in der Sündenvergebung leben und aus der Vergebung heraus leben. Wir sind alles Gnadenkinder. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, hilf meinen Geschwistern, dass sie wirklich Vergebung in ihrem Leben erfahren. Überall Vergebung erfahren. Da ist so vieles, was blockiert. Und ich bin manchmal erschüttert in der Seelsorge, wie viel Staub sich angesammelt hat. Wie viel Elend sich angehäuft hat. Herr, Menschen, die haben sich verletzt, gegenseitig gekränkt, gegenseitig verwundet. Und Herr, und dann keine Versöhnung hat es stattgegeben oder gab es. Und deshalb auch diese Schwermut, diese Depression, die Furcht, die Angst, entdeckt zu werden oder die Angst noch, dass die Sache sich verschlimmert und vergrößert. Herr, wir leben dann in einem falschen Stern und falschen Vorzeichen. Deshalb, Heiland, hilf heute Abend jedem Einzelnen, dass er wirklich Sündenvergebung erlebt und erfährt in seinem Leben. Halleluja. Halleluja. Ich weiß, vergeben ist nicht einfach, aber Vielleicht ist der eine und der andere, der einfach sagen möchte, mir fällt es so schwer, aber bitte Pastor, bet mit mir. Ich möchte vergeben. Aber wenn du da bist und Gebet wünschst, dass du vergeben kannst, vergeben musst du selbst. Ich kann nicht für dich vergeben. Ich werde dir auch niemand vergeben können. Vergeben musst du selber. Aber wenn du um Hilfe bitten möchtest, Unterstützung bitten möchtest, und wenn du beten möchtest, Herr, hilf mir zu vergeben. Erst wenn du selber bereit bist zu beten, komm nicht nach vorne, wenn du selbst nicht betest. Ich habe keine Lust für dich zu beten. Ich werde auch nicht für dich beten. Wenn du nicht bereit bist, selber zu beten, selber zu kämpfen und sagen, Gott, hilf mir zu vergeben. Wenn du selber kämpfen möchtest und sagen, Herr, steh mir bei, ich habe Angst, ich fürchte mich, ich schäme mich, ich traue mir das nicht zu, aber Herr, ich bitte um Kraft. Wenn du selbst um Kraft bittest, während du nach vorne kommst, bin ich bereit für dich zu beten heute Abend, dass Gott dich unterstützen möge. Und ich bin bereit auch meine Zeit zu opfern für dich und für dich zu beten, damit du schaffst, mit Gottes Hilfe zu vergeben. So, aber du musst bereit sein. Es muss von deinem Herzen kommen. Es ist ein Akt des Willens zu vergeben, deinen Angehörigen zu vergeben, deiner Schwester zu vergeben, deinem Bruder zu vergeben. Zuerst einmal den Familienangehörigen zu vergeben, den Partnern zu vergeben, den Kindern zu vergeben als Mutter. Vielleicht haben sie dich so gekränkt, dich so verletzt, so verwundet. Kannst du deinen Kindern vergeben? Kannst du deinen Eltern vergeben? Kannst du dem Lehrer vergeben, dem Pastor vergeben, der Gemeinde vergeben, wo du herkommst oder wo du warst, die dich so in die Pfanne gehauen haben, dich kritisiert haben, dich bloßgestellt haben? Ich weiß nicht, was in deinem Leben alles schief gelaufen ist, aber bist du bereit zu vergeben? Erst wenn du bereit bist, dann komm nach vorne. Wenn du nicht bereit bist, bleib an deinem Platz und kämpfe weiter. Ich kann dir nicht helfen. Gott kann dir nicht helfen. Niemand kann dir helfen. Es ist eine Sache zwischen dir und deinem Schöpfer. Zwischen dir und deinem Schöpfer. Aber wenn du von Gottes Gnade geleitet bist und die Gnade dich erfasst und du spürst, jetzt bin ich bereit, Herr, dann komm. Und wenn es nur einer kommt, dann hat sich's gelohnt für heute Abend, zu ermutigen, um Vergebung zu ringen. Preis Gott. Kann vielleicht jemand ans Klavier kommen? Wir wollen in Anbetung gehen und wer kommen möchte, wirklich betend kommen möchte, nicht anders, komm betend nach vorne, dann kannst du auch etwas empfangen. Dann lohnt sich, dass wir hier beide zusammen beten. So, wo zwei eins werden, dann kann was passieren. Komm, und Gott wird dich segnen.